Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey Leute, so stark euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Hey, Liebe geht raus nach Schwabach. Obwohl noch nicht ganz Schwabach, aber bald Schwabach. Alle Leute aus Schwabach aus, nach Ansbach, nach Erlangen und alle Leute, die hier in Nürnberg sind, die online mit dabei sind. Hey Leute, ihr seid der Hammer. Come on, wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben an diesem herrlichen, herrlichen Sonntag. Hey, es ist Muttertag. Die Bibel sagt, Ehre wem Ehre gebührt. Ihr lieben Mamas, euch gebührt auf jeden Fall Ehre. Danke, danke für alles, was ihr gebt, tut, dient, extra Meile, alles, was ihr reingebt, auch alle Mamas, die auch vielleicht keine Kinder haben, aber sich geistlich auch um Menschen kümmern und alle Frauen, ihr seid wirklich so ein Segen für das Reich Gottes und für uns auch als Church, für die Gemeinde Jesu und wir sind so dankbar für euch. Hey, wie wär's? Hey, komm mal, wir geben nochmal, oder? Allen Frauen, allen Mamas, nochmal einen Riesenapplaus. Hey, wir lieben euch und sind so, so dankbar für euch. Hey, wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Love Stories. Come on. Und wir schauen uns so Love Stories in der Bibel an und wir sind mittlerweile in Teil 3. Falls du Teil 1 und 2 verpasst hast, hörst du unbedingt an. Und wir reden über Beziehungen und wir sind heute hier, um einfach, ich glaube, an diesem Muttertag dich unglaublich zu ermutigen. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig starke, ermutigende Predigt. Und wir haben mal die Predigt diesen Titel gegeben, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Ich freue mich unglaublich, dass ich auch diese Predigt mit meiner Frau heute zusammenhalten darf, Judy. Und wir haben so gesagt, hey, wir wollen euch einfach ermutigen, aus Gottes Wort heraus euch stärken. Und hey, sag mal, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Schau mal deinem Nachbarn an, sag mal, hey, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Come on, in Erlangen, in Ansbach. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Hey, und das hört sich irgendwie so ein bisschen abgedroschen an, ja, ich weiß nicht. Ja, das kann auch leicht so eine christliche Floskel sein, ja. Alles geht drunter und drüber. Ja, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Ja, hab gerade meine Arbeitsstelle verloren. Ja, aber Gott ist noch nicht fertig mit dir. Sag, dass meine Rechnungen, die bezahlt werden müssen, ja. Oder alle deine Freundinnen heiraten diesen Sommer, aber hey, come on, ja. Gott hat auch einen Boas für dich, ja. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Stimmt auch alles, ist auch alles richtig, aber ich möchte gleich sagen, es soll nicht einfach nur eine christliche Floske sein, sondern wir glauben das von ganzem Herzen. Hey, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Hey, wenn du im Leid bist, wenn du dich so fühlst, als wärst du am Boden, wenn Muttertag für dich vielleicht auch kein schöner Tag ist, und du irgendwie verzweifelt bist, Gott ist dabei zu handeln und zu wirken und er tut es in den allermeisten Fällen, ohne dass wir es merken. Gott tut es durch Gebete, Gott tut es im Hintergrund, Gott ist am Wirken und auch wenn wir es manchmal nicht sehen, er ist dabei, Dinge zu tun und das ist für mich unfassbar ermutigend. Besonders wenn ich an das Buch Ruth denke, wir reden heute über das Buch Ruth, ich habe noch nie über das Buch Ruth gepredigt, außer ein paar Mal bei einer Trauung schon, ja, da werden wir gleich drüber reden, aber noch nie an einem Sonntag. Und ich werde sagen, hey, das ist so ermutigend, weil eine Naomi und auch eine Ruth, sie dachten, hey, Gott ist fertig mit uns. In unserem Leben ist alles vorbei, aber Gott war noch nicht fertig mit ihnen. Gott hatte noch ein zweites Kapitel, Gott hatte noch so viel Gutes vorbereitet für sie. Sie dachten, es ist alles vorbei. Und dann trat Gott auf den Plan. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, auch in deine Situation. Die allermeisten Leute kennen eben das Buch Ruth wegen dieser Bibelstelle. Hol mal deine Bibel raus. Ruth 1, Vers 16, also am Anfang 5 Mose, Josua, Richter. Und dann kommt auch schon das Buch Ruth. 4 Kapitel, also das ist innerhalb von 12 Minuten durchgelesen. Und schau mal, was hier steht in Ruth 1, Vers 16. Dort steht, aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, dort möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ja, das ist, sagen wir mal so, das sind so die bekanntesten, das ist dieser bekannteste Vers aus diesem Buch Ruth. Oft gepredigt auf diversen Trauungen und Hochzeiten. Und ich denke mir so, hey, da ist so viel Power drin. Alleine das ist schon eine ganze Predigt. Wir werden uns gleich noch mehr anschauen. Aber was ich so denke, besonders wenn ich an diesen Vers denke, hey, das Wer ist wichtiger als das Wo. Für wen du dich entscheidest, ist wichtiger, wo du hingehst. Ja, ganz und ganz oft ist es in unserem Mindset genau andersrum. Wir denken ja, wo soll ich hinziehen? Wo soll ich arbeiten? Wo soll ich leben? Wo soll ich mich einrichten? Und hier sagt die Bibel, hey, es beginnt eigentlich, Ruths Loyalität zu Naomi bestand darin, dass sie zuallererst gesagt hat, hey, ich bin loyal zu dir. Das Wer ist wichtiger als das Wo. Aber wenn du das Wer, wenn du dich für das Wer entscheidest, hat es einen riesen Einfluss über dein Wo und es hat einen riesen Einfluss auch über dein geistliches Wo. Ja, es ist nicht nur, wo du dich physisch befindest, sondern es ist auch die geistliche Richtung, die du einschlägst, hat in deinem Leben ganz viel damit zu tun, für wen du dich entscheidest. Ja, meine Frau Judy würde nicht in Nürnberg leben und in Nürnberg wohnen, hätte sie mich nicht geheiratet. Aber Halleluja, wir sind gemeinsam Nürnberg und wir gehen gemeinsam geistlich voran. Aber ganz viel hatte damit zu tun, dass man sich für eine Person entschieden hat. Und das ist ganz entscheidend, weil Naomi hatte sich nicht nur viel Leid erlebt und mitten in ihrem Leid kam Ruth an ihre Seite und hat gesagt, hey, meine Schwiegermutter, ich werde an deiner Seite bleiben, sondern es machte auch geistlich etwas mit Naomi und es machte geistlich etwas mit Ruth. Und es ist so entscheidend eben, für wen wir uns entscheiden, weil das hat geistlich einen riesen Impact auf unseren Werdegang, auf unser zukünftiges Leben. Und das ist die Power, die wir hier auch sehen in dieser Geschichte. Wir wollen mal direkt in Kapitel 1 einsteigen. Ja, Gott ist noch nicht fertig mit deiner Geschichte. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat richtig viel Gutes vorbereitet. Und wir haben so drei Punkte rausgearbeitet, die das so verdeutlichen. Und das sind drei Etappen, ehrlich gesagt, auf Naomis Weg, auf Ruths Weg und später dann auch auf Boas Weg. Und sie zeigen dir ganz genau, warum Gott noch nicht fertig war mit ihnen und warum Gott auch noch nicht fertig ist mit dir.
Genau, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Judy und ich freue mich, dass wir heute zusammen predigen können. Ihr seht schon, ich habe leider nicht so ein nices iPad wie mein Mann. Das wäre doch für den Muttertag nächstes Jahr vielleicht mal eine Idee, oder? Genau, aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Genau, Konzi hat schon gesagt, wir haben heute drei Punkte in dieser Predigt. Und der erste Punkt lautet, du musst nicht so tun, als wäre alles gut. Dafür wollen wir uns mal Ruth 1 anschauen. Ich lese euch das mal vor. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. So lebten sie etwa 10 Jahre dort. Dann starben auch Mahlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Genau, das ist so der Einstieg. Am Anfang ist noch alles gut. Naomi verlässt ihre Heimat Bethlehem als reiche Frau. Sie ist verheiratet, sie hat 2 Söhne, was ja in der Zeit super wichtig war. Und sie hatten wirklich viel Hab und Gut. In Bethlehem gab es eine Hungersnot, deswegen sind sie von dort weggegangen. Und wir lesen das so schnell in unserer Bibel, es sind einfach nur mal 3 Verse. Und in diesen 3 Versen ist eigentlich das komplette Leben von Naomi zerfallen. Als erstes stirbt ihr Mann. Naomi war ja nicht naiv. Vielleicht hatte sie nach diesem schweren Schicksalsschlag noch Hoffnung und hat sich gesagt, hey, das ist jetzt total schlimm für mich. Ich gehe durch eine schwere Zeit, aber ich habe noch 2 Söhne. Die 2 Söhne haben dann auch geheiratet. Vielleicht hat sie ihre Hoffnung dann wieder aufgerappelt und gesagt, vielleicht bekomme ich Enkelkinder, vielleicht werden mir Enkelsöhne geboren, Enkeltöchter geboren und das hilft mir vielleicht ein bisschen über den Schmerz hinweg, dass mein Mann gestorben ist. Und dann, nur 2 Verse später, lesen wir in diesem ganz kurzen Satz, dass nun auch beide ihre Söhne gestorben sind, nachdem sie geheiratet hatten. Und die Bibel benutzt da 2-mal den gleichen Ausdruck. Da steht, Einmal nachdem ihr Mann gestorben ist und dann nachdem ihre Söhne gestorben sind, Naomi blieb allein zurück. Ja. Und wir lesen das so schnell, aber es ist eigentlich so schlimm zu sehen, wie in so kurzer Zeit ein ganzes Leben zerfallen kann. In Ruth 1, Vers 19 lesen wir davon, wie Naomi sich entscheidet, aufgrund von dem ganzen Leid und dem ganzen Zerbruch, den sie erlebt hat, zurück in ihre Heimatstadt Bethlehem zu gehen. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Naomi hat vorher mit ihren Schwiegertöchtern gesprochen, hat gesagt, ihr seid jung, bleibt nicht bei mir, geht und heiratet wieder. Weil damals war das Leben als Witwe sehr, sehr schwer. Sie waren eigentlich total angewiesen darauf, dass irgendwer ihnen irgendwas Gutes tat. Die eine Schwiegertochter Orpa ist dann auch tatsächlich gegangen, aber Ruth hat sich entschieden, bei Naomi zu bleiben. Das hat Konsti ja gerade schon vorgelesen, diesen Vers, den Ruth spricht zu ihrer Schwiegermutter. Genau, also das heißt, Ruth und Naomi gehen zurück nach Bethlehem. Und dann wollen wir mal lesen in Ruth 1, Vers 19. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Ist das wirklich Naomi? Fragten die Frauen. Naomi war also nicht nur älter geworden, sondern sie hatte sich verändert. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist ganz oft so in unserem Leben, dass schweres Leid uns verändert. Sowohl innerlich als auch äußerlich. Ich glaube, Naomi war diese schwere Zeit, die sie erlebt hatte, ins Gesicht geschrieben. Und diese Frauen erkannten das. Wenn wir weiterlesen, steht da, dass Naomi sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Und das war die ehrliche Wahrheit. Das ist eigentlich das Wichtigste an dieser Geschichte und ist auch unser erster Punkt. Du brauchst nicht so tun, als wäre alles gut. Ja, wir alle erleben Schicksalsschläge, wir alle erleben Leid. Und in dieser Geschichte hat Naomi heißt übrigens die Glückliche, die Fröhliche, hat Naomi gesagt, ich möchte nicht mehr Naomi heißen, sondern ich möchte Mara heißen. Mara bedeutet die Bittere. Das heißt, sie hat nicht so getan, als wäre alles gut, sondern sie hat dazu gestanden, dass sie Dinge erlebt hat, die ihr Leben beeinflusst haben. Und manchmal denken wir, dass das Versagen ist. Wenn Leid unser Leben prägt, dass das Versagen ist. Aber das ist in allererster Linie erstmal einfach nur menschlich. Aber wisst ihr, bei Naomi war das so cool, weil trotz dieser schweren Schicksalsschläge, die sie erlitten hat, hat sie sich an etwas erinnert. Und zwar, wo ihre Heimat war. Und sie hat sich entschlossen, zurückzugehen nach Bethlehem. Das hätte sie nicht tun müssen. Sie hätte auch noch weiter von Gott wegrennen können und sagen können, nach all dem, was ich erlebt habe, will ich überhaupt nichts mehr mit diesem Gott zu tun haben. Aber das hat sie nicht, sondern sie hat gesagt, ich gehe zurück nach Bethlehem. Ich kann meine Situation nicht direkt verändern, aber ich möchte mich Gott annähern. Ich möchte wieder mehr zu seinem Volk kommen, mehr in seine Nähe kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so das ganze Leben zerfällt. Es gibt ja diese Situationen, diese Zeiten, vielleicht ist es eine Trennung, vielleicht ist es ein Schicksalsschlag, vielleicht ist es Krankheit, Dinge, die unser Leben verändern. Mir ging das schon oft so, dass ich Dinge erlebt habe, wo ich gesagt habe, boah, wäre ich doch nur noch dieselbe wie vor 2 Jahren. Wäre ich doch nur noch so unbeschwert wie vor 2 Jahren, wäre mir das doch nicht geschehen und dann noch das dazugekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Naomi auch so gedacht hat, als erst ihr Mann gestorben ist und dann noch beide ihre Söhne. Aber wisst ihr, ganz oft ist es so, dass wir ganz tief in unserem Inneren irgendwo doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer haben oder ein kleines Stück Glauben haben. Ich glaube, Naomi hatte diesen kleinen Hoffnungsschimmer zu sagen, wenn ich mich Gott wieder annähere und in meine Heimat zurückgehe, vielleicht ist Gott noch nicht fertig mit mir. Und sie hat es getan. Und vielleicht habt ihr aufgepasst, sie sagt, sie ist ganz alleine gegangen und sie ist ganz alleine zurückgeblieben, aber sie war eigentlich nicht ganz alleine. Sie hat es zwar überhaupt nicht gesehen, aber in diesem schweren Leid hat Gott ihr einen Segen an die Seite gestellt und das war in dem Fall Ruth. Und das ist so meine tiefe Überzeugung, dass egal wie tief unser Leid ist, das wir gerade erleben, Gott irgendwo bei jedem von uns immer diesen kleinen Fluss der Hoffnung, diesen kleinen Fluss des Glaubens, der Güte einfach mitfließen lässt, wie in Naomis Leben gut, als sie an ihrer Seite blieb, obwohl sie auch hätte gehen können. Das Gute ist, dass wir uns vor Gott und vor Menschen nicht zu schämen brauchen, wenn wir Leid erleben. Das passt oft nicht so zu unserer Theologie, oder? Wir denken, dass wir von Kraft zu Kraft gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aber dass dazwischen oftmals Täler liegen, da reden wir eigentlich nicht so gerne drüber. Und ich möchte heute sagen, du bist nicht automatisch falsch, weil du schwere Dinge in deinem Leben erlebst. Natürlich gibt es auch Leid, was wir uns selber zufügen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt auch einfach schwere Zeiten, die wir im Leben erleben. Es gibt Schicksalsschläge und wir wissen nicht, warum sie uns geschehen. Aber ich glaube, dass wenn wir in diesen schweren Zeiten dieses kleine bisschen Glauben, was wir noch haben, Gott geben und sagen, Jesus, bitte, nimm du es und bitte mach du was draus, dass er uns dafür segnen wird. Und vielleicht wird sich die Situation nicht in 10 Jahren ändern, vielleicht auch nicht in 20 Jahren, aber es wird geschehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das heute hören. Du musst nicht so tun, als wäre alles gut. Naomi durfte bitter sein. Gott hat es akzeptiert. Er ist trotzdem mit ihr mitgegangen und er hat im Verborgenen gewirkt. Während sie sich noch Mara, die Bittere, genannt hat, hat er schon Dinge vorbereitet. Und ich erinnere mich da so gerne an eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Das ist der Prophet Elia am Bach Kriet. Vielleicht kennt ihr die. Da ist er in einer Notsituation und hat überhaupt keine Versorgung. Und Gott spricht zu ihm, das steht in 1. Könige 17, und sagt, Elia, ich werde dich versorgen. Raben werden kommen, werden dir morgens Brot bringen und abends Fleisch und du kannst aus dem Bach trinken. Und ich finde diese Geschichte so krass, weil ich finde, Raben sind so die hässlichsten Vögel, die es überhaupt irgendwie gibt, oder? Vielleicht mögen manche von euch auch Raben, dann entschuldige ich mich schon mal. Aber die sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie irgendwie Aas fressen, dass sie irgendwelchen Tieren die Augen auspicken oder was auch immer. Aber Gott benutzt diese Raben, um Elia zu versorgen. Und zwar sogar ziemlich vollwertig mit Brot und Fleisch und so weiter. Und ich habe mal so einen Satz von Gott bekommen, den ich euch heute mal weitergeben möchte. Da hat Naomis Geschichte mich auch so dran erinnert. Und zwar lautet dieser Satz, schau der ganzen Hässlichkeit deiner Umstände ins Gesicht und erkenne darin Gottes Versorgung. Schau der ganzen Hässlichkeit deiner Umstände ins Gesicht und erkenne darin Gottes Versorgung. Quasi wie Naomi, deren Leben so hässlich war und so zerfallen war und so schwer war, aber sie trotzdem sehen konnte, hey, da war diese Ruth, da ist diese Ruth bei mir geblieben und mit Ruth die Möglichkeit, dass Gott meine Situation vielleicht noch wendet. Das heißt, Gott will nicht unsere Maske, sondern er will unser Herz. Ihm ist es nicht wichtig, dass wir etwas vortäuschen oder etwas vorspielen, sondern dass wir ehrlich mit ihm sind und auch mit uns selber.
Amen, amen, amen. Hey, preis den Herrn. Der zweite Punkt, der lautet, was wie ein Ende aussieht, ist oft der Anfang von Gottes neuem Kapitel. Was wie ein Ende aussieht, ist oft der Anfang von Gottes neuem Kapitel. Und wir lesen mal gemeinsam Ruth 2, 1 bis 3. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas, sag mal Boas. Und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Und eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi, ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Hey, Kapitel 1 ist absolute Vollkatastrophe von dem Buch Ruth. Da ist wirklich nur gefühlt Untergang und ganz viel Leid. Und Naomi erlebt eine Hungersnot. Sie erlebt, wie ihr Mann stirbt, wie ihre Söhne sterben. Und dann geht sie letztendlich aus Bethlehem heraus. Ja, Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes, weil sie sagt, hey, im Haus des Brotes ist kein Brot mehr. Sie geht nach Moab. Im Moab geht sie denn wieder eine Notsituation, wieder zurück nach Bethlehem. Und das Starke ist, sie in all ihrem Leid, sie bleibt nicht stehen. Sie geht weiter, sie geht zurück nach Bethlehem, sie geht zurück nach Juda. Und diese Bewegung, dieses Zurückgehen nach Bethlehem markiert einen Neuanfang wirklich in Naomis Leben, in Ruths Leben. Und deswegen ist wichtig, auch wenn Kapitel 1 Katastrophe ist, Gott hält Kapitel 2 bereit. Gott war die ganze Zeit dabei, auch im Kapitel 1 zu wirken. Und Ruth hat sich entschieden, hey Naomi, ich werde mit dir gehen. Und dann sagt die Bibel und sie sagt, hey, wir müssen irgendwas essen. Und ich gehe mal los und ich gehe auf ein Feld und ich werde mal schauen, was die Erntearbeiter so liegen lassen. Und dann werde ich die Reste einfach mal aufsammeln. Und dann steht hier so, einfach nur so nebenbei, und es fügte sich. Ja, eine andere Übersetzung, eine etwas lockere Übersetzung, sagte so, ja, es aus Zufall heraus, ja, es fügte sich so, dass sie auf ein Feld kam und dieses Feld gehörte Boas. Es fügte sich so. Also, die hatte da kein innerliches, ja, wie soll ich sagen, die ist da nicht irgendwie, man sieht jetzt nicht, dass sie irgendwie lange vorher gebetet hätte oder dass sie irgendwie eine Strategie hatte oder dass Ruth sich dachte, ey, warte mal, wir haben ja da noch einen Verwandten, vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. All das nichts. Sie ging einfach los, sie hatte Hunger, sie wollte sich und ihre Schwiegermutter irgendwie versorgen und sie landete auf einem Feld von einem Verwandten. Das ist absolut abgefahren, ja, was wir hier sehen, also diese unsichtbare Arbeit Gottes, und ich denke mir, hey, und das ist ganz oft, das ist kein Zufall, das ist Gottes Führung. Ja, wir Christen, wir leben ja, ich sag mal so, wir leben aus Zufall, uns fällt die Gnade Gottes zu, aber letztendlich Gott ist dabei zu wirken und Gott ist dabei zu handeln. Gott tut Dinge im Hintergrund und ganz oft, bei all dem Leid und bei all der Schwere, die wir erleben im Leben, ganz, ganz oft verstehen wir es erst im Rückblick, was Gott getan hat, wie Gott gewirkt hat und wie er gehandelt hat. Wir sehen das im Römer 8, Vers 28, da sagt Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenwirken. Sag mal, zusammenwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz gerufen sind. Herr, und da gibt es einen Vorsatz Gottes. Da gibt es einen Plan, den Gott verfolgt mit deinem und mit meinem Leben. Da gibt es einen Vorsatz, etwas, was Gott geplant hat. Er hat Wege bereitet, er hat Werke vorbereitet für dein und für mein Leben, dass wir in ihn gehen sollen. Und Gott sagt, er nimmt all die Dinge, er nimmt all das Leid, er nimmt all die Umstände, er nimmt all die Dinge, wo du momentan dabei bist, sie wegzuproklamieren und sie wegzubeten. Er nimmt all diese Dinge und er sagt, ich lasse sie zusammenwirken. Ich lasse sie zusammenwirken zum Guten in deinem Leben. Und ganz oft verstehen wir es nicht im Hier und Jetzt. Wir verstehen es nicht in der Situation, wenn wir drin sind. Aber die Zeit kommt, da wirst du es vielleicht sehen. Und wenn manchmal hier nicht auf Erden, dann in Ewigkeit. Aber der Punkt wird kommen. Gott, die Bibel ist wahr, er wirkt alles zum Guten zusammen. Gott wirkt alles zusammen und Gott nimmt diese einzelnen Dinge, dieses Leid, die Dinge, die du erlebt hast, und er macht da irgendwie etwas Wunderbares draus. Und es ist das Problem von uns ist oft, dass wenn wir eine Sache haben und wir stecken in einem Tal und in einem Leid, wir verstehen es nicht, wir hadern manchmal mit Gott, wir hadern mit uns selber, wir hadern mit den Entscheidungen, aber Gott ist dabei zu wirken. Weißt du, und die Bibel sagt, die ihn lieben, und ich möchte euch so ermutigen, in all dem, weißt du, auf Gott zu schauen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Und Gott nimmt diese Sache und er wirkt es zum Guten. All die Dinge werden zusammenwirken. Ehrlich gesagt, wenn du am Kochen bist, also wenn meine Frau am Kochen ist, in der Küche, und ich komme in die Küche hinein und mach nebenbei mein eigenes Zeug, ja, keine Ahnung, ja, hol den Mixer raus und mach meine Sachen oder mach irgendwas. Hey, denn, und beanspruche die Arbeitsplatte in irgendeiner Weise, auch wenn es nur ein kleines Stück ist für mich. Hey, die jagt mich raus aus der Küche und sagt, raus hier, ich bin gerade am Kochen. Und das Krasse ist ja beim Kochen, dass es ganz viele unterschiedliche Zutaten gibt. Aber die einzelnen Zutaten für sich genommen, sie schmecken nicht. Keiner von euch würde sagen, Mehl schmeckt aber lecker, heute nehme ich mal einen Löffel Mehl. Oder oh, so ein bisschen Backpulver ist doch herrlich, oder? Wann hast du das letzte Mal einen Löffel Backpulver gegessen? Oder schön ein rohes Ei oder einen schönen, heute esse ich mal einen Löffel Butter oder keiner würde es machen oder selbst so Zucker pur. Aber zusammen, gerührt, in den Ofen, hey, da kommt was Herrliches bei raus. Gott nimmt die Dinge deines Lebens und er wirkt sie zusammen zum Besten. Und es schmeckt im Moment nicht und man, es schmeckt bitter, es schmeckt sehr bitter in Naomis Leben. Aber wir werden sehen, die gleiche Naomi, die gesagt hat, nennt mich die Bittere. 4 Kapitel später hält sie ein Kind in den Armen. Sie hält ein Kind in den Armen. Ruth und Boas haben ein Kind bekommen. Und weißt du, nicht irgendein Kind, dieses Kind hieß Obed. Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von König David. Und König David, mehrere Generationen später, war der direkte Vorfahre von Jesus. Und Jesus sitzt bis heute auf dem Thron Davids. Gott gebraucht Leid. Gott gebraucht die, besonders die Zutaten, die uns nicht schmecken. Und er wirkt alles zum Besten für denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hey, und Ruth, was ich mir aufgeschrieben habe, hey, Ruth war total treu im Warten. Sie war treu im Kleinen. Hey, sie vertraute auf Gottes Leitung und auf Gottes Führung. Schau mal, Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Freundlichen und die Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Und wir sehen diese Haltung der Sanftmut, diese Haltung der Demut in Ruths Leben. Und man sieht als aufmerksamer Leser, wow, Gott ist dabei, die Dinge zu fügen und zu arrangieren in ihrem Leben.
Yes. Ich werde Conny dann später nochmal den Unterschied zwischen Kochen und Backen erklären. Aber ist schon richtig so. Genau, also der dritte Punkt unserer Predigt lautet: Liebe zeigt sich darin, wie du andere behandelst und wie Gott dich behandelt. Wir haben jetzt schon richtig viel über Naomi und über Ruth gehört und jetzt kommt die dritte Person rein. Konsti hat sie schon kurz erwähnt, das ist Boas. In Ruth 2, Vers 8 steht, da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst hast, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Und etwas später in Vers 15 steht, als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern, lasst sie auch zwischen den Gaben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Gaben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auflesen kann und schüchtert sie nicht ein. Hey, Gott ist so gut, oder? Ja. Ruth war so treu ihrer Schwiegermutter gegenüber und hat dadurch so viel Leid in Kauf genommen und hatte keine Möglichkeit, ihre Situation aktiv zu verändern, außer, wie Konsti gesagt hat, dass sie losgegangen ist. Aber Gott hat es geschenkt, dass Ruth Güte begegnet ist an einem Ort, wo sie es eigentlich am allerwenigsten erwarten konnte. Denn sie war arm, sie war eine Witwe, sie kam aus einem fremden Land und die Leute aus Moab waren nicht besonders beliebt in Bethlehem. Aber Gott hat Boas geschickt. Und Boas beschreiben 4 Punkte eigentlich ganz gut. Der erste ist, Boas hatte Ehrfurcht vor Gott. Es steht geschrieben, dass Boas seine Arbeiter begrüßt mit den Worten, der Herr sei mit euch. in Ruth 2. Und ich finde es so cool, weil ich finde, es zeigt so viel über Boas Charakter. Es waren nicht irgendwelche religiösen Führer oder irgendwelche Leute, die er beeindrucken wollte, denen er Gottes Segen gewünscht hat, sondern es waren seine Arbeiter. Also eigentlich die Leute, die ihm unterstellt waren, mit denen er umgehen konnte, wie er wollte, weil sie auf den Job angewiesen waren. Und es zeigt viel mehr über unseren Charakter, wie wir nach unten leiten, als wie wir nach oben leiten. Denn die Leute über uns wollen wir vielleicht beeindrucken. Aber Boas hat auch die Leute, die ihm unterstellt waren, mit Wohlwollen und mit Freundlichkeit behandelt. Genau wie Jesus. Ihr seht es in Jesus' Leben, ihr kennt es. Jesus lebte in vollkommener Hingabe an den Vater. Ja. Und was bei Boas Ehrfurcht vor Gott war, war bei Jesus Gehorsam gegenüber Gott. Bis ans Kreuz. Und Boas begegnete auch Ruth mit Würde. Er hat ihre Situation nicht ausgenutzt. Obwohl sie arm war, obwohl sie mittellos war und er stark war und reich war, hat er sie mit Würde behandelt. Sogar dann, wenn es keiner gesehen hat. Er hat seinen Arbeitern sogar gesagt, lasst ein paar Ehren auf den Boden fallen, damit sie mehr einsammeln kann, ohne es ihr gegenüber zu erwähnen. Er hat seinen Arbeitern gesagt, belästigt sie nicht, sondern lasst sie gehen. Das heißt, er hat sie geehrt und mit Würde behandelt. In 1. Korinther 13 wird die Liebe beschrieben. Die Liebe, die sich nicht aufbläht, die nicht das Ihre sucht, die nicht Dinge tut, damit sie gut dasteht, sondern die einfach dann, wenn es keiner sieht, bereit ist, den anderen zu ehren und dem anderen zu dienen.
Und was Boas noch tat, ist, er schützte Ruth. Er sagte zu seinen Leuten, hey, ihr dürft sie nicht anrühren, ihr sollt sie nicht anrühren. Er stellt sich schützend vor ihr. Das ist auch ein Bild einfach auch, wie einfach auch für uns in der Beziehung, einfach wie wir miteinander umgehen, wie Mann mit Frau umgeht, wie Frau mit Mann umgeht. Aber es ist so, im Boas sehen wir einfach diese Güte, diese Ehrfurcht, aber auch diese Verantwortung, die er übernahm für Ruth. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hey, wir haben in Jesus einen Herrn, der sich schützend vor uns stellt, der mit uns ist und er ist der Hirte und der zwischen dir und dem steht, was dich zerstören will. Nicht, weil du stark bist, sondern weil er es ist. Er stellt sich auch schützend vor uns. Und Boas zahlte einen Preis. Boas war bereit, einen Preis zu zahlen, nicht nur für Ruth, sondern er musste sie auslösen. Es gab noch einen anderen Verwandten, der Anrecht hatte auf Ruth, der Anrecht hatte auf das Feld. Und Boas ging zum Stadttor und zu den Ältesten und er kaufte Ruth frei. Er kaufte sie frei, er zahlte mit Geld, mit seinem Namen, mit seinem Erbe und er machte ihre Schuld zu seiner, ihre Armut, ihre Hoffnungslosigkeit zu seiner eigenen Verantwortung. Und er löste sie aus. Er bezahlte für sie einen Preis. Und das ist doch das, was Jesus für dich und für mich tat. Auch er zahlte einen unfassbaren Preis, als er ans Kreuz für uns ging. Er löste uns aus. Und diese Geschichte von Boas und Ruth, es ist nicht nur eine unfassbare Liebesgeschichte, wie ein Mann Verantwortung übernimmt für eine Frau, wie er sie liebt, wie er sie beschützt, wie er sie ehrenhaft behandelt, sondern diese Geschichte erklärt uns das Evangelium. Weil wenn du das Buch Ruth liest, dann wirst du irgendwann bemerken, hey, warte mal, wir sind Ruth. Wir sind Ruth. Wir sind die, die verloren sind. Wir sind die, die in der Fremde sind. Wir sind die, die mittellos sind. Wir sind die Verzweifelten. Wir sind die, die auf der Suche sind nach einem, der uns auslöst. Und dann merken wir immer mehr, hey, warte mal, Boas ist Jesus. Jesus ist derjenige, der uns nimmt. In unserer Mittellosigkeit, in unserer Hilflosigkeit, in unserer Sünde, in unserer Verzweiflung kommt er zu uns, nimmt uns, bezahlt den Preis für uns, stirbt für uns am Kreuz, wäscht uns rein durch sein Blut, verändert unser Leben. Die Bibel sagt, dass wir sind seine Braut, die Braut Jesu. Wir sind als seine Gemeinde, wir sind Ruth. Und er ist unser Bräutigam und er ist gekommen und er hat sein Leben gelassen für seine Gemeinde. Und Und das ist dieses herrliche Bild, was wir sehen. Und ich glaube, wir können nur Boas sein in unserem Leben, für unsere Frauen, in unseren Beziehungen. Hey, wenn wir unseren Boas, Jesus, kennen, wenn wir es zulassen, dass er unser Leben verändert. Ein für alle Mal. Und deswegen möchte ich dich fragen, kennst du Jesus? Ist er dein Retter? Ist er dein Herr? Hat er dich schon erlöst? Hast du erlebt, wie er dir deine Sünden vergeben hat? Oder bist du immer noch, steckst du immer noch in deinen Sünden? Steckst du immer noch in deiner Schuld? Hey, dieses Leben, es geht so schnell vorbei. Hey, es kann morgen vorbei sein und du wirst vor einem Gott stehen. Und die Frage ist, wer rettet dich, wenn du vor einem gerechten Gott stehst? Und ich möchte dir sagen, du kannst dich nicht selber retten, du musst dich auch nicht selber retten und du wirst es auch nicht schaffen. Denn unsere Taten, die Bibel sagt, sind wie ein beflecktes Kleid. Wir haben nichts vorzuweisen. Alles, was wir verdient haben, ist Gericht. Aber Jesus trug dein und mein Gericht am Kreuz. Und er hat uns befreit, nicht nur von unserer Schuld, er hat uns befreit von der Hölle. Und er möchte dir und mir ein neues Leben schenken. Und du brauchst heute nicht aus dem Gottesdienst gehen als ein Verlorener, sondern als ein Gefundener. Und du kannst sagen, Jesus, rette mich und mach mich neu. Hey, an allen Standorten, lass uns mal die Augen schließen. Lass uns kurz einfach diese Haltung des Gebets einnehmen. Die Gottesdienstleiter können gerne schon auf die Bühne kommen. Und wir wollen gemeinsam einfach jedem Einzelnen im Gottesdienst jetzt die Möglichkeit geben, ins Reine zu kommen mit Gott. Ins Reine zu kommen mit Gott. Hey, Jesus sieht dich und er liebt dich. Auch in deinem Leid, er sieht dich in deiner Verzweiflung, er liebt dich so sehr. Empfange heute Morgen wirklich die Liebe des Vaters in deiner Situation. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich möchte heute diese Entscheidung treffen für Jesus. Ich möchte ihn heute bitten, dass er mein Leben rettet und dass er mich verändert. Hey, du brauchst nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber vielleicht kannst du einfach kurz mir ein Handzeichen geben, Gott ein Handzeichen geben und sagen, ja Gott, hier bin ich, bitte rette mich. Heb sie einfach hoch, wir wollen einfach gemeinsam beten. Wer ist alles da heute, sagt Jesus, bitte rette mich heute. Danke da ganz hinten, auch hier vorne, hier, danke, danke, danke. Auch online, heb einfach deine Hände hoch, wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, rette mich. Danke, Jesus. Könnt die Hände gerne runternehmen. Komm, wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe. Vielleicht magst du mit mir zusammen beten und mir einfach nachsprechen und sagen, lieber Herr Jesus, rette mich heute. Bitte vergib mir meine Schuld und mach mich neu. Danke, dass du mich nie aufgegeben hast. Danke, dass du immer für mich warst. Heute komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Jesus, sei du mein Herr und Retter. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, Halleluja. Hey, Christ im Herrn.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.